Ihr Lieben, erstmal muss ich noch mal loswerden, dass ich mich riesig freue, heute hier zu sein. Es hat ganz viel Spaß gebracht, mit Laura das schon vorzubereiten und mit Detlef schon länger im Gespräch zu sein, viele vertraute Gesichter hier zu sehen, schön bei euch zu sein. Wirklich, sehr schön. Und ich möchte euch mal fragen, kannst du dich an eine Begebenheit in deinem Leben erinnern, die dein Leben nachhaltig auf den Kopf gestellt hat? Was kommt dir da in den Sinn? Mir kommen viele Dinge in den Sinn, aber ich habe ja auch schon vorher darüber nachgedacht. Mir kam zum Beispiel der Moment in den Sinn, als ich meine fertige Diplomarbeit eingereicht habe. Ah, herrlich. Das war wirklich wie ein neues Leben. Ich denke an den Tag meiner Hochzeit. Ich denke auch an den Tag der Geburt unseres ersten Kindes. Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich denke auch an das Gespräch mit einer Person in Hongkong. Da war ich 16 Jahre alt. Und an dem Abend dieses Tages habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Mein Leben nachhaltig geändert. Und ich möchte euch heute berichten von einer Frau, die eine Begegnung mit Jesus hatte und nicht mehr dieselbe war. Ihr Leben wurde revolutioniert. Jesus ist unterwegs von Judäa nach Galiläa und er musste seinen Weg durch Samarien nehmen. Lange unterwegs, war müde, es war heiß in der Gegend und er kommt an einem Brunnen vorbei und lässt sich nieder. Durstig war er natürlich auch, die Mittagsstunde, brütende Hitze. Und wir müssen vor Augen haben, es war wirklich heiß. Es war so heiß, dass in der Mittagshitze keiner da unterwegs war und dieser Brunnen, der kam natürlich wie gerufen. Die Bewohner der Gegend haben sich um diese Zeit natürlich nicht an den Brunnen begeben, weil es da viel zu heiß war. Das hat niemand in der Mittagszeit gemacht. Vielleicht morgens oder abends und da haben die sich aufgemacht, um Wasser zu holen, aber natürlich nicht zu so einer Tageszeit. Und schon gar nicht zu so einem weit entfernten Brunnen, weil der war nicht mitten im Ort, sondern man musste sich tatsächlich ein bisschen aufmachen. Nun sitzt Jesus an diesem Brunnen und plötzlich kommt eine Frau. Sie kommt, um Wasser zu schöpfen. Warum kommt sie zu dieser Tageszeit? Wahrscheinlich scheut sie die Begegnung mit anderen Menschen, die morgens oder abends unterwegs sind. Vielleicht möchte sie ungesehen bleiben. Und jetzt trifft sie auf Jesus. Und Jesus sieht sie. Und er sieht sie nicht nur mit seinen Augen, sondern wie die Jahreslosung auch im letzten Jahr uns immer wieder vor Augen geführt hat. Er ist ein Gott, der uns sieht. Und zwar nicht nur, ah, da bist du ja, sondern der weiter sieht, der tiefer sieht. Der sieht genau, wie es ihr ging. In ihrer Not, in ihrer Einsamkeit, mit allem, was sie im tiefsten Inneren ausmachte und was sie versucht hatte zu verbergen. Und deshalb sucht er das Gespräch mit dieser Frau. Und er beginnt das Gespräch ganz ungewöhnlich mit einer Bitte. Er möchte sich von ihr helfen lassen. Wann hatte das letzte Mal jemand diese Frau um einen Gefallen gebeten? Das ist Jahre her, viele Jahre her, als sie noch in der Gesellschaft integriert war, als man noch mit ihr redete. Aber nun spricht Jesus zu ihr, schlicht und ergreifend, gib mir zu trinken. Und Jesus begegnet der Frau genau da, wo sie war, auf Augenhöhe und mitten in ihrem stinknormalen Alltag. Beim Wasserholen, das war nichts Besonderes. Das war eines der gewöhnlichsten, normalsten Dinge, alltäglichsten Dinge, die es damals gab. Und um mit ihr ins Gespräch zu kommen, wählt Jesus jetzt nicht irgendwelche Glaubens- oder Lebensthemen, sondern ganz praktisch und pragmatisch. Er führt sie auch nicht in eine Synagoge, er führt sie nicht irgendwie in einen Tempel, er führt sie nicht irgendwohin an eine heilige Stätte, sondern da, wo sie gerade ist. Inmitten des Alltagsstaubs, da ist Jesus. Inmitten allem Alltagsschweiß, Sie hatte sich nicht besonders fein rausgeputzt. Inmitten aller To-Do-Listen, allem Beschäftigtsein im gewöhnlichsten Leben. Und ich habe gedacht, ist das nicht eine Ermutigung für uns? Ich weiß ja nicht genau, wie und wo du erwartest, dass Jesus dir begegnet. Vielleicht zu besonderen Zeiten oder an besonderen Orten. Vielleicht pilgerst du auch gerne irgendwohin. Das gibt da ja auch viele gute Orte in unserem Land und in anderen Ländern. Gebetshäuser und so weiter. Alles gute Stätten. Kann man richtig gut hingehen. Aber wo erwartest du und wie und wann erwartest du, dass Jesus dir begegnet? Rechnest du damit, dass er dir in deinem stinknormalen Alltag begegnet? Vielleicht am Computer oder beim Sport, vielleicht sogar beim Duschen, beim Arbeiten in der Schule, beim Autofahren, wo auch immer, beim Essen oder Essen machen? Rechnest du damit, dass Jesus dir da begegnet? Jesus findet eine Brücke, um mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Sie haben ein gemeinsames Anliegen. Sie sind beide durstig und Jesus bittet sie um etwas, womit sie sich sehr gut auskennt. Wasserschöpfen ist kein Thema für sie. Das musste sie jeden Tag machen. Aber für die Frau war das nicht so leicht. Die Frau hat all die Hindernisse im Kopf. Die Scheren, vielleicht kennen wir das auch. Sie kann sich nicht auf die Situation einlassen. Weil nach den damaligen Maßstäben hätte es diese Begegnung auch gar nicht geben dürfen. Und so hören wir diese Frau, wie sie sagte, wie, du bittest mich um etwas zu trinken? Der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Weil es eine tiefe alte Feindschaft gibt zwischen den Juden und den Samaritern. Samariter waren Schimpfwort im Mund der Juden. Samariter waren ein Mischvolk, also Juden, die sich mit anderen Völkern vermischt hatten. Sie beteten nicht nur Jahwe an, sondern eben auch fremde Götter und hatten so ihre Art, Dinge zu tun. Und von daher sprach ein Jude niemals einen Samariter an. Und schon gar nicht eine Frau. Es gab ein Gebet eines frommen Juden. Das hat sich über die Jahrhunderte durchgezogen. Also wenn ich euch das jetzt einmal vorlese, ich habe es euch auch mitgebracht, ihr könnt mitlesen, dann zuckt es uns ein bisschen zusammen. Aber das war das Klima. Und das Gebet lautete folgendermaßen. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Heiden erschaffen. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Sklaven erschaffen. Und gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Weib erschaffen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Frauen hatten eine Stellung, die gleich war wie Kinder oder Sklaven. Und obendrein, und jetzt kommt das, eigentlich ist das nicht mehr zu toppen, war dieser samaritischen Frau bewusst, dass sie sowieso niemand ansprechen würde aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer aktuellen Lebensführung, sondern höchstens mit Verachtung strafen würde. 5 Männer hatte sie schon und mit dem sie jetzt zusammenlegt, mit dem 6. das ist gar nicht ihr Mann. Aber Jesus, er war eben nicht nur schablonmäßig dieser Jude, Schublade auf, Schublade zu, sondern Jesus ist Jesus, der Sohn Gottes. Sonst hätte sie recht gehabt. Aber Jesus sprengt alle Vorstellungen, alle Hindernisse. Und diese so 3 abgrundtiefen Klüfte, die diese Begegnung niemals hätten zustande kommen lassen dürfen, die überwindet Jesus. Ihre Herkunft, ihr Geschlecht und ihre Vergangenheit. Jesus schaute nicht auf das Äußere. Er ließ sich auch nicht abhalten, nicht blenden, sondern er sah tiefer, er sah in das Herz und er sah die Not, die Einsamkeit. Und er sah diesen enormen Durst nach Leben. Nicht nur nach dem Wasser, wozu sie an den Brunnen gekommen war. Jesus erbricht alle vorherrschenden Tabus und revolutioniert. Das Wort, das ist ja so unterschiedlich behaftet. Ne? Revolutionieren, wenn wir gucken, wortwörtlich, von Grund auf umgestalten, verändern. Das macht er. Er stellt ihr Leben auf den Kopf und zwar nachhaltig. Er verändert, er erneuert, nichts bleibt mehr dasselbe. Das werden wir sehen gleich. Es ist völlig zweitrangig, wie auch deine und meine Vergangenheit aussieht. Und auch in welcher Situation du dich gerade befindest. Jesus lässt sich nicht aufhalten und nicht abhalten von irgendwelchen Masken. Er möchte tiefer gucken. Er sieht dein Herz und er möchte dir begegnen. Er möchte dich lebendig machen. Ich fand das den Hammer, wie ihr eingestiegen seid in den Gottesdienst heute. Was für ein Opener, was für ein Song. Ich habe mir einfach mal zwei Zeilen mitgeschrieben. Mein Leben ist ein Chaos. Es ist alles nur Fassade. Schau mal genauer hin. Kannst du das Jesus eigentlich sagen? Mein Leben ist irgendwie Fassade. Ich gebe vor, was zu sein, wer ich nicht bin. Schau mal genauer hin. Trauen wir uns das? Unsere durstige Frau am Brunnen, die war nur mit ihren vordergründigen Bedürfnissen beschäftigt. Oberflächlich. Von dem tiefer liegenden Durst nahm sie gar keine Notiz. Sie war so sehr mit ihrem Alltag beschäftigt, dass alles andere überlagert wurde. Vielleicht kennen wir das. Sie musste funktionieren. Sie machte immer einfach nur weiter. Ich glaube, wir kennen das. Wir sind oftmals doch auch in so einer Mühle und denken, Mensch, aus dem Hamsterrad, wann kann man da endlich mal aussteigen? Aber Jesus lässt sich nicht abhalten. In einer absoluten Ruhe. Er möchte Begegnung, er möchte Beziehung. Er sieht sie als einen Menschen, der wertvoll ist, wertgeachtet, geschätzt. Und er hält sich nicht an diese Gesetze der Umgangsform, die ihn hätten abhalten müssen. Er ist der grenzenlos Gnädige, der annimmt, der es nicht verdient hat. Wer von uns hat es denn bitte verdient? Und dennoch, er kennt uns durch und durch und liebt uns ohne Ende, bedingungslos. Jesus weiß genau, was alles im Leben der Frau los ist. Und er schätzt sie wert. Er hebt sie auf Augenhöhe. Und das gilt genauso dir und mir. So geht er mit uns um. Da ist nichts, was ihn schockieren könnte, was er nicht eh schon wüsste. Und es zählt auch nicht das, was Leute sagen, wer du bist. Wir laufen ja oft so nach Anerkennung von anderen, weil wir auf der Suche danach sind. Wer sind wir eigentlich wirklich? Und sind wir abhängig von der Anerkennung von anderen Menschen oder eben verhalten wir uns entsprechend der Ablehnung? Das sind ja immer diese Pole. Ne? Hier kriegen wir Applaus und hier werden wir den Kopf kürzer gemacht. Aber hier geht es um was Tieferes. Sie sagt, das geht doch gar nicht. Du und ich, Jesus, wir beide, never ever. Das ist nicht denkbar. War ein schöner Moment hier, aber das können wir nicht weitermachen. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ob du sagst, Mensch, alter Hut, dass Jesus mich bedingungslos liebt, das kenne ich, das weiß ich. Das inhaliere ich jeden Tag. Oder du sagst, das ist komplett neu für mich. So genau habe ich mir darüber noch nicht Gedanken gemacht. Ich knüpfe das noch an Bedingungen oder Leistungen. Und ich sage euch ganz ehrlich, egal wie lange du mit diesem Thema schon unterwegs bist, ob frisch oder schon Jahre, Jahrzehnte lang, wenn wir das verstoffwechseln, dass Jesus uns bedingungslos liebt, dann stellt das unser Leben auf den Kopf. Das revolutioniert. Wirklich. Das ist so eine einfache Wahrheit, aber so eine Tiefe. Und damit ist so viel gesagt. Mich nicht darüber zu identifizieren und darüber zu definieren, was Leute alles sagen. Wenn der liebe lange Tag lang ist, dann sagen Leute viel. Und was wir über uns sagen, sondern zu wissen, wer ich bin. Geliebt durch und durch. Das ist meine Identität in Christus. Boah, was für ein tiefes Thema. Ein tiefes Thema, das wir auch im Jüngerschaftskurs Herzblut am Anfang gleich mit dran nehmen und uns da Gedanken machen, es vertiefen. Wer bin ich eigentlich wirklich? Meine Identität in Christus. Wir gehen mal weiter in dieser Geschichte. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes Und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken? Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Spannend. Die durstige Frau, sie sieht das Sichtbare nur. Sie ist gar nicht auf der geistlichen Ebene, sondern nur das, was vor Augen ist. Das kann man nachvollziehen. Aber Jesus versucht sie an diesem Punkt abzuholen und weiterzuführen. Jesus gibt nicht auf. Und er sprach, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Naja, das ist ihre tägliche Erfahrung. Sie kommt ja jeden Tag wieder. Sie weiß ja, dieses Wasser, ja, mal eben erfrischt es, aber dann nicht nachhaltig. Es ist dieselbe Mühle, immer wieder. Durstig sein, hingehen, Wasser holen, trinken. Durstig sein, Wasser holen, trinken. Das ist dieselbe Mühle. Na klar, wer von dem Wasser trinkt, der wird wieder Durst kriegen. Aber diese Frau ist in ihrem Alltagsdenken gefangen. Und Jesus zeigt ihr diese ganze Vergeblichkeit des sich Plagens und in diesem Denkens festzuhängen. Da holt sie nun in der Mittagszeit ihr Wasser, um ihren Durst zu stillen. Kurze Erquickung. Ich habe gedacht, so geht es uns doch auch mit all diesen Erquickungen, die wir suchen nach dem wahren Durst. Wenn wir wahren Durst haben und wir versuchen ihn mal eben schnell hier und da zu stellen und merken, das greift nicht. Das ist nicht tief genug. Zuletzt bleibt unser Durst ungestillt. Und deswegen sagt Jesus, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also Jesus spricht von einem komplett anderen Wasser. Von einem in Ewigkeit durstlöschenden Wasser. In diesem heißen Land, da gab es kein frisches oder lebendiges Wasser, überhaupt nicht. Wasser war eh eine Kostbarkeit. Aber dieses Wasser, die Bibelleser wussten, das ist schon im Alten Testament etwas angedeutet für das quellende, belebende Heil Gottes, für Gottes Gegenwart, für seinen Geist, für das ewige, unvergängliche, rettende, für all das, was nur von Gott kommen kann, was wir uns nicht selber geben können. Na, Wasser schöpfen kann ich auch selber. Aber dieses Wasser, das kann ich mir nur schenken lassen. Das, was noch im Alten Testament Sehnsucht war, wurde Verheißung in Jesus, Erfüllung in Jesus. Die Verheißung wurde wahr. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der vollen Fülle habt, volle Genüge. Ich bringe euch dieses lebendige Wasser. Er ist nicht gekommen, um so ein klein bisschen zu helfen, sondern um ein Leben zu schenken, das nicht von dieser Welt ist und das unseren tiefsten inneren Durst stillt. Dieser Durst nach ewigem Leben, nach dem lebendigen Gott, nach einer Beziehung mit diesem Jesus, das ist in jedem von uns Menschen angelegt. Aber Menschen überlagern diesen Durst gerne, versuchen ihn mit irgendwelchen irdischen Wässerchen zu stillen. Mit Anerkennung, Materialismus, Leistung, Erfolg, Karriere, mit Drogen, Wissen, Beziehungen, you name it. Und unsere durstige Frau hier hatte das ja auch versucht. Mit Männern. Aber vergeblich. Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Und übertragen, ja. Und dann kommt der zweite Mann und der dritte Mann und der vierte Mann und der fünfte Mann. Jetzt bist du beim sechsten Mann. Und bist du zufrieden? Nein. Immer kaputter. Das Wasser, von dem Jesus hier spricht, ist etwas, das gibt es nicht auf dieser Erde, von dieser Welt. Das gibt es nur von Gott her. Und das wussten schon die Psalmisten oder auch die Propheten im Alten Testament. Ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht. Psalm 42. Wie ein Herr schlechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele Gott. Die dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Du, Gott, bist mein lebendiges Wasser. Ich brauche die Begegnung, die Beziehung mit dir. Oder Jesaja lädt ein in diesen Gnadenbund Gottes. Wohlan alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser. Und ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wohlan alle, die ihr durstig seid. Kommt her zum Wasser. Dann dachte die Frau, oh, wenn es ein Wasser gibt, dass ich nicht mehr zum Brunnen gehen muss, dann her damit, Jesus. Jetzt wurden ihre Ohren spitzer und dann sagt sie, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Das ist nachvollziehbar, oder? Ist auch praktisch, ist eine gute Abkürzung. Aber die Frau hat ihre eigentliche Not und das Angebot von Jesus noch überhaupt gar nicht verstanden. Blieb in dem Sichtbaren, in dem, was vor Augen war. Oder will sie nicht verstehen? Geht es ihr nur um einen kleinen Vorteil hier zu erlangen? Was habe ich eigentlich davon? Und jetzt wird Jesus sehr persönlich. Kennen wir, oder? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass er manchmal so liebevoll seinen Finger auf Bereiche legt oder so ganz liebevoll anklopft und du merkst, oh, ich glaube, ich bin gemeint. Und genau so einen Moment gibt es hier. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Oh. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Merkt ihr, wie die Frau auf einmal reagiert? Jetzt da, wo es persönlich wird? Wo Jesus eine Einladung ausspricht, zu ihr zu kommen, zu ihm zu kommen, auch in diese tiefere Begegnung, Freiheit, Heilung zu erleben. Was sagt sie da, wo es so ganz persönlich wird? Och, jetzt fange ich mal eine theologische Grundsatzdebatte an. Oder ich streue mal irgendeine solche Warum-Frage ein. Diese Fragen, die uns alle auch mehr oder weniger beschäftigen. Und jeder von uns kann das immer machen, nach dem Motto, warum ist eigentlich so ein Vielleicht auf der Welt? Jesus, da wo du mich jetzt so persönlich fragst. Warum gibt es eigentlich gerade diese Kriege? Warum diese ganze Gender-Debatte? Warum musste diese Person sterben? Warum? Und wir haben Argumente und Mauern, die wir schieben, sobald es persönlich wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber wir merken in allen Jüngerschaftsprozessen, ist es so wichtig, eine Bereitschaft mitzubringen, zu sagen, Jesus, ich lasse dich zu. Ich will wachsen, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will nicht einfach nur argumentieren und hinter sicheren Mauern bleiben. Irgendwie nur Glaubensbekenntnisse zu sagen, aber bitte nicht zu nah. Jetzt werde sehr nah. Ich kann das verstehen, dass die Frau abwiegelt. Es wurde unangenehm. Und sie will sich vielleicht der erschreckenden Wahrheit ihres Lebens irgendwie entziehen. In ein interessanteres Problem flüchten, Jesus lieber mit irgendwas beschäftigen, als sich mit dem eigenen Leben oder mit ihrer Situation zu beschäftigen. Jetzt geht es um ihr persönliches Verhältnis, um ihre eigene Anbetung. Aber es haben sich ja schon so viele Menschen ein Urteil über sie gebildet. Und jeder weiß doch eh schon Bescheid. Jetzt auch noch mit diesem Mann das zu thematisieren, geht doch niemandem etwas an. Dass sie da ablockt, kann ich verstehen. Und ich glaube, dass auch eine Menge Scham im Spiel ist. Die Frau weiß doch, was für sie richtig und gut ist. Die Frau wusste doch, das ist jetzt hier nicht das, wovon ich geträumt habe, als kleines Mädchen. Nein, natürlich nicht. Und sie kommt aber nicht davon los. Aber sie will auch nicht Jesus so tief ranlassen, in ihr Innerstes schauen zu lassen. Und ich glaube, das geht uns ähnlich. Dass wir auch so manche Themen haben, die wir mit uns selber so ein bisschen vereinbaren. Die Dinge, über die du mit niemandem sprichst. Die dir vielleicht zu persönlich sind, zu nah, zu unangenehm. Lieber im Verborgenen halten und ablenken, wenn es irgendwie zu nah kommen könnte. Würdest du Jesus erlauben, solche Themen anzusprechen? Wie in dem Lied vorhin, würdest du Jesus sagen, schau mal genauer hin, du darfst, Jesus, ich öffne mich dir. hinter die Fassade blicken zu lassen? Ich sage euch ganz ehrlich, er weiß es ja eh schon. Es gibt ja nichts, was ihm verborgen ist. Aber bin ich bereit, ihn daran zu lassen, ihn zuzulassen? Eine Ebene tiefer? Jesus wusste ja auch, was bei der Frau im Leben los war. Der Unterschied zu allen anderen war nur, dass Jesus sie nicht verurteilt. Und das macht Jesus nie. Er verurteilt dich ja nicht. Für die, die in Christus Jesus sind, lesen wir im Römerbrief, gibt es keine Verdammnis. Das ist keine Verurteilung. Das ist pure Annahme. Und das müssen wir erleben. Wenn ich das nur weiß und bekenne, ist es zu wenig. Wir erleben das in unseren Jüngerschaftskursen immer wieder, dass Leute sagen, ich wusste das ja schon seit 20, 30 Jahren, aber ich habe es noch nie erlebt. Wir haben im Januar jetzt gerade den zweiten Herzblutkurs abgeschlossen. Und da war ein Mann, der seit Jahrzehnten schon in Leitung ist und mit Jesus unterwegs ist. Und der sagt in der Abschlussrunde, ich wusste, wer Gott ist. Ich kannte sein Wesen. Aber ich wusste es hier. Und ich habe Gott gebeten, dass ich es auch hier weiß. Eine Ebene tiefer. Und dann hat er berichtet, wie Gott es ihm geschenkt hat. Und das waren solche Jesus-Begegnungen. Und wir saßen da in Tränen. Wir haben gedacht, oh, Halleluja, du bist nicht mehr derselbe. Dein Leben ist auf den Kopf gestellt und zwar nachhaltig. Und wisst ihr was, dahinter kannst du dann nicht mehr zurück. Wenn du das mit Jesus erlebst, so eine Annahme, so eine Tiefe, so eine Geborgenheit, so eine Freiheit, so eine Heilung, dann sagst du nicht, ach ja, war ja mal ganz schön, aber ich mache so weiter wie auch vorher. Wenn du das geschmeckt hast, wie freundlich der Herr ist. Oh, ihr Lieben, dahinter wollen wir nicht mehr zurück. Jesus ist es ja nicht egal, was wir mit unserem Leben machen. Und auch hier bei der Frau. Aber er will nicht in den Wunden bohren, sondern er will Augen öffnen und er will es zu Wundern werden lassen. Er möchte, dass Heilung, dass Befreiung geschieht. Veränderung. Es steht im Römerbrief, dass Gott es sich von Anbeginn der Welt so gedacht hat, dass die, die ihm folgen, jetzt müssen wir die Ohren spitzen, mit ihrem ganzen Wesen in die Veränderung, in die Ähnlichkeit, das Bild seines Sohnes Jesus verändert werden. Also nochmal, dass wir, die wir ihm folgen, in unserem ganzen Wesen Jesus ähnlich werden. Ist jemand schon angekommen? Ich nicht. Das ist für mich Jüngerschaft, unterwegs zu bleiben und heute zu sagen, Jesus, ich möchte dir doch ähnlicher sein als gestern und in 3 Jahren doch noch mehr und dich mehr lieben und dich mehr kennen. Jesus möchte jedenfalls mit dieser Frau am Brunnen keine Debatte über Wasser im Allgemeinen führen, das ist klar. Es geht um den inneren tiefen Durst und so offenbart er sich der Frau als der, der er wirklich ist. Und da lesen wir, sie spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Also sie ist religiös auch vorgeprägt. Und Jesus spricht jetzt, ich bin's, dieser Messias. Ich bin's, der mit dir redet. Und jetzt kommen die Jünger wieder. Und das Gespräch ist relativ abrupt beendet. Die wundern sich über die Szene, die wissen, das geht eigentlich nicht, was da passiert. Jesus, du brichst wieder alle Tabus, was machst du da eigentlich? Die Frau sieht, das Gespräch ist zu Ende, aber sie ist nicht niedergeschlagen. Sie ist nicht mehr die Frau, die mit dieser Notwendigkeit, mit dem Wasserkrug zum Brunnen kam und in diesem sich Plagen gefangen ist. Sie ist absolut verwandelt. Das wird nun sichtbar. Diesen Vers, den feiere ich. Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hinein in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob der nicht der Christus ist. Kennst du das? Du bist in einer Jesus-Begegnung und dich fuchsen Punkte und du bist mit Sachen unterwegs, mit Fragezeichen und was auch immer. Und Jesus begegnet dir und irgendwie ist auch alles egal, was du an Punkten vorher hattest. Das hast du auch vergessen. Das ist gar nicht mehr so wichtig. Ist es euch mal bei den Psalmisten aufgefallen, die fangen an in ihrer Lebenssituation, also wirklich ihr Herz auf links zu kehren und alles auszuschütten, wo du schon denkst, oh, darf man so mit Gott reden? Und dann verwandelt sich der Psalm und am Ende ist Lobpreis und Anbetung. Und man denkt als Leser, hä? Ist es dieselbe Person? Warum ist das so? Weil der Beter bei Gott ankommt. Weil er sich Gott zumutet. Weil er ganz ehrlich wird. Ehrlich, schonungslos ehrlich. Und auf einmal, was passiert da? Herz zu Herz. Das ist das Schönste. Und ihr kennt das. Wer das nicht kennt, den lade ich dazu ein, das kennenzulernen. Gott hält das aus, ganz schonungslos. Schütte dein Herz mal bei Gott aus. Mute ihm das zu. Meinst du, er ist da irgendwie schockiert? Der weiß das doch schon eh. Von was sollte er noch schockiert sein? Welch ein Zeichen hier dieser Krug, der am Brunnen stehen bleibt. Die ist doch mit dem Krug gekommen. Nun lässt sie den Krug stehen. Da steht jetzt einfach der Krug neben dem Brunnen. Der ist nicht mehr wichtig. Nun ist ihr dieses irdische Wasser auf einmal kein Thema. Nimmt es nicht mehr, noch nicht einmal mit nach Hause, weil ihr Herz ist von einer anderen Wirklichkeit erfüllt. Und jetzt erleben wir etwas, wes das Herz voll ist, geht der Mund über, oder? Genauso ist es mit ihr. Sie kann nicht schweigen von dem. Auf einmal erlebt sie den Lebendigen und was passiert? Sie düst zurück in den Ort. Sie hat doch die Leute gemieden bis eben. Und die geben doch sowieso nichts auf ihr Reden. Und was passiert jetzt? Da ging sie aus der Stadt heraus und kam zu ihm. Die Menschen, die gesagt haben, dir glaube ich sowieso kein Wort. Du musst gar nichts sagen. Die sie nur mit Verachtung gestraft hatten. Die kommen jetzt raus und wollen Jesus begegnen. Naja, und was dann passiert, habt ihr auch in dem Video von Johanna und Tatjana erlebt. Wo eine Krankenschwester auf einmal ihrer Chefin von Jesus berichtet. Und dann ging sie erste Schritte und war nicht mehr zu halten. Das passiert dann. Und dann am Ende von Johannes 4 lesen wir diesen herrlichen Vers, wo steht, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Wie muss die Frau von Jesus berichtet haben? Was meint ihr? Wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, ich habe da so eine Erfahrung gemacht, könnt ihr mich ja mal fragen. Oder wie manche ja auch so unterwegs sind, die sagen, steht ja im Petrusbrief der wundervolle Vers, seid allzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn ihr gefragt werdet, warum ihr von so einer Hoffnung erfüllt seid. Das ist ein herrlicher Vers. Da sagen mir nicht wenige, naja, ich bin ja noch nicht gefragt worden. Kriegst du nur das zu hören, wo du Menschen fragst heutzutage? Oder was erzählen die dir für ein Müll, sorry, aber was kriegen unsere Kinder in der Kita schon alles eingetrichtert? Die haben da gar nicht gefragt. Und jetzt ist jemand unterwegs, hat Jesus erlebt. Mensch, die war gar nicht mehr zu halten. Und scheinbar sehr glaubhaft. Die Frau muss sehr begeistert von Jesus erzählt haben, denn allein um ihrer Worte willen, und sie war ja echt verachtet in der Gesellschaft, glaubten die Menschen allein auf ihrer Worte willen. Und sie kam, um Jesus selbst zu begegnen. Und dann, wenn Menschen Jesus begegnen, was passiert dann? Premium. Ich kann noch so viel berichten von Jesus. Du musst ihm selber begegnen. Und was passiert mit den Leuten dann? Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau. Weil jetzt haben sie Jesus sind sie ihm begegnet und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr nur um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Gibt es was Schöneres, als wenn Menschen Jesus begegnen? Ich glaube nicht. Das ist das Schönste in meinem Leben. Ich weiß, den Tag noch war ich 16 Jahre in Hongkong, ich habe es euch vorhin erzählt kurz. Das war eine Begegnung, die ich nie vergesse mit Jesus. Und was meint ihr? Ich hätte gesagt, ach super. Und bis ans Ende meiner Tage, so wie manche sagen, ich habe doch bei dem Tag der Hochzeit gesagt, ich liebe dich, muss ich dir doch nicht jeden Tag wieder neu sagen. Und ich habe doch einmal gesagt, Jesus, ich bin mit dir unterwegs. Ich kann da nicht mehr hinter zurück. Und das ist dieser Durst, der dann gestillt wird mit Ewigem. Und ich möchte euch einladen, das, was Jesaja bereits angekündigt hat und in Jesus Erfüllung gefunden hat, dass wir das jetzt einfach einmal für uns zulassen. Dieser Vers, wo es heißt, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Ich möchte euch einladen, einfach einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und wir werden ein bisschen instrumentale Musik hören und dann in ein Lied dann geleitet werden, das da heißt Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, in meiner Schwäche, in allem. Es geht um Jesus. Und wenn jetzt die Musik erklingt, einfach nur instrumental, dann macht euch doch einmal innerlich auf. Wenn du sagst, oh, das ist mir hier jetzt zu nah, oder wir haben ja auch noch gar nicht gesprochen über dieses theologische Thema, dann ist das deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich lasse mich mal drauf ein, vielleicht auch zaghaft, zögerlich, aber ich will da mal sehen, Jesus, jetzt neu, wie schaust du mich an? Was hast du gerade für mich zu sagen? Ich möchte dich empfangen mit diesem Wasser. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du uns jetzt auch neu begegnest und dass du uns wohltust und dass wir dieses lebendige Wasser jetzt trinken dürfen von dir. Amen.